Ich glaube, im Fußball gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt nur anders. Es gibt verschiedene Philosophien und keine davon ist besser oder schlechter als die andere. Ich muss halt nur wissen, was ich machen will und wie ich da hinkommen will. Und wenn das geht, dann können alle möglichen Spielstile erfolgreich sein. So, dann starten wir rein in einen neuen Podcast. Kurz die Vorstellung von mir selber. Mein Name ist Konstantin Krüger, Leiter Medienmanagement. Und ich freue mich, dass Paul heute da ist. Grüß dich.
Hallo, freut mich auch.
Wie geht's dir?
Gut, sehr gut, danke. Bisschen kalt draußen, ansonsten wirklich, wirklich gut.
Ja, bist du angekommen in Hoffenheim?
Ja, mittlerweile schon. Also es war dann der Alltag hat dann relativ schnell eingeholt. Irgendwas passiert ja immer im Fußball. Und dementsprechend waren die ersten Tage, ja, also alle waren wirklich sehr, sehr nett, sehr, sehr freundlich. Ich glaube, mein Dialekt versteht man im Süden von Deutschland noch besser als im Norden, habe ich mir sagen lassen. Ich merke aber dann doch noch hin und wieder einen komischen Blick, dass mich nicht jeder bei allem, was ich sage, immer verstehe. Aber ich glaube, großteils ist es okay. Und die ersten Tage waren gut. Und dann ist halt ein bisschen Bewegung in die Geschichte reinkommen mit Alltag und mit den ganzen, auch der Trainergeschichte und so, die dann passiert ist und ist dann dementsprechend ein bisschen ereignisreicher geworden, die Zeit.
Wollen wir natürlich heute ein bisschen drüber sprechen, aber vor allem auch über deine Position hier bei der TSG. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich selber erstmal in ein paar Sätzen vorstellen. Wer ist Paul Peidow? Was macht dich vielleicht auch aus? Was hast du die letzten Jahre im Profifußball gemacht?
Die letzten Jahre haben so ausgeschaut, dass ich vor mittlerweile 6 Jahren zu Sturm Graz gekommen bin. Und die Geschichte ist eigentlich so, dass ich also immer schon Fußball gespielt habe, war auch in einer Fußballakademie und war ja mehr oder weniger Profi einmal. Also ich sage immer, meine Karriere war mehr eine Anekdote als eine Karriere. Aber dann relativ schnell einmal gemerkt, wie ich dann 20 Jahre alt geworden bin, okay, das wird sich nicht ausgehen, das wird nicht reichen zu einer ganz, ganz großen Karriere. Und bin dann nach Graz gegangen, um zu studieren, habe dann meinen Abschluss in BWL gemacht. Und eigentlich dann relativ zeitgleich mit meinem Abschluss damals einfach dem damaligen Geschäftsführer von Sturm Graz, dem Günter Kreisler, eine E-Mail geschrieben, ob er irgendeinen Job für mich hat quasi. Also ich wollte wirklich einfach in dieses Fußballbusiness rein, weil halt, weiß ich nicht, ob es intuitiv war oder nicht, aber einfach gespürt habe, das ist meins, das will ich machen. Und der hat mich dann zurückgerufen, was mich eigentlich eh schon gewundert hat, weil wirklich einfach eine blinde E-Mail quasi war. Und nein, ich soll mal vorbeikommen bitte, wenn Trainingsstart ist. Und das habe ich dann gemacht und bin dann eh schon damals zusammengesessen mit dem Assistenztrainer damals vom Cheftrainer vom Sturm Graz. Also Cheftrainer war der Heiko Vogel und war dann relativ schnell eigentlich Assistent Spielanalyse. So hat das dann bei Sturm Graz angefangen und durch die ein oder andere oder durch den ein oder anderen Trainerwechsel dann halt zuerst von halbtags auf Vollzeit. Und dann halt auch immer mehr Richtung Trainerteam. Und dann auch der Andi ist dann im Laufe des ersten Jahres dazukommen, aber unabhängig voneinander. Der Andi ist dann Geschäftsführer Sport geworden und hat mich dann quasi zum Chefscout gemacht. Das war die Rolle, die er vorher gehabt hat, weil einfach die Zusammenarbeit mit ihm vorher schon sehr, sehr eng war in ja, sehr, sehr vielen Bereichen. Und dann hat der Andi den Christian Ilzer geholt, damals schon zu Sturm Graz. Und das sind dann einfach sehr, sehr viele Sachen sehr gut passiert. Waren auch viele schwierige Entscheidungen dabei, wovon sie die meisten dann aber als sehr gut herausgestellt haben. Und dementsprechend haben wir Gott sei Dank relativ gute Erfolge feiern können.
Und jetzt seid ihr hier wieder in der TSG gemeinsam. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Aber lass mich kurz nachfragen, warum Karriere eher Anekdote als Karriere, was das Fußballspielen angeht?
Weil sie die Profikarriere tatsächlich dann auf 22 Bundesliga-Minuten beschränkt hat.
Okay. Weil es dann einfach, war es verletzungstechnisch, dass es nicht gepasst hat oder einfach sportlich?
Einfach zu schlecht.
Okay.
Einfach zu wenig Talent dann vielleicht oder wie immer. Man kennt dann immer mehrere Faktoren dazu, aber hat einfach nicht in der Gesamtheit dann zu wenig gewesen für die große Karriere. Aber ich möchte es alles miteinander, so wie es jetzt passiert ist, und sonst würde ich wahrscheinlich heute ja nicht hier sitzen, möchte ich nicht missen.
Hattest du denn schon immer, es ist ja total spannend, dass du erzählst, dass du einfach so eine E-Mail rausgeschickt hast, was daraus denn entstehen kann, finde ich klasse. Hattest du immer schon das Wissen, dass du vielleicht auch ein Auge für Spieler hast? Also wenn wir auch heute ein bisschen über Scouting und so vielleicht reden, das ist ja auch das, was du jetzt bei der TSG
sicherlich mit weiterentwickeln möchtest. War das schon immer was, wo du gemerkt hast, dass das vielleicht ein Faible ist?
Ich glaube, das hat sich dann einfach entwickelt. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, mit 20 Jahren habe ich gewusst, okay, ich mache in 10 Jahren das, was ich heute mache. Also das hat sich dann einfach so entwickelt und ergeben. Und natürlich gehört dann die eine oder andere Erfolgsgeschichte dazu, dass man halt auch irgendwo ein bisschen eine Reputation aufbaut. Aber hat sich, wie gesagt, entwickelt über die Jahre.
Mhm. Technischer Direktor ist ja deine Position hier bei der TSG. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal sagen, was ist Inhalt dieser Rolle? Was macht ein technischer Direktor?
Ja, also rein der Titel selber sagt ja mal relativ wenig aus. Ich glaube, das ist auch von Verein zu Verein, von Club zu Club, ist das unterschiedlich ausgestaltet. Bei uns, bei der TSG, ist es jetzt so, dass es einmal hauptsächlich als Unterstützung für den Andi Schicker, für den Geschäftsführersport gedacht ist und so auch die Kommunikation war dann natürlich. In weiterer Folge habe ich das Scouting und die Kaderplanung unter mir. Da haben wir dann immer einen engen Austausch, okay, wo können wir quasi irgendwo eine Schraube drehen, dass wir in der Gesamtheit und auf Sicht besser werden, dass man vielleicht das ein oder andere Talent findet oder das ein oder andere Profil, wo man wirklich der Überzeugung sind, okay, das macht uns besser. Und wie gesagt, einfach den Andi dann in den sportlichen Entscheidungen zu unterstützen und manchmal ein bisschen Sparring-Partner sein. Okay, es kommt irgendwo ein Gespräch mit irgendwem, was können vielleicht für Fragen, für Themen, für Rückfragen kommen. Und dass man sich da einfach ein bisschen austauscht und auch mit dem Frank Kramer zusammen einfach den Andi dabei unterstützt, den Verein zu führen.
Und wie gehst du jetzt die erste Zeit an? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt auch ihr gemeinsam, diese enge Verbindung war klar, dass ihr die hattet. Jetzt sind mit rund um Christian Ilzer, rund ums Trainerteam auch nochmal weitere Vertraute hinzugekommen. Wie muss man sich das vorstellen? Führst du viele Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen?
Mit den Trainerkolleginnen und Kollegen?
Ja, im Sport, also weil die
also, gerade ja, auch im Scouting. Also natürlich, das hat sich jetzt so ergeben, im Scouting sowieso, mit dem Scouting-Team, auch viel mit den Analysten, weil ich halt ja da irgendwo aus dem Bereich komme, also ein bisschen Affinität dazu auch habe. Mit den Co-Trainern jetzt auch natürlich, das hat sich jetzt mit der Bekanntheit aus Graz natürlich ergeben, habe es aber auch davor einfach versucht, ein bisschen herauszufinden, wie die alle ticken. Und das ist ja dann auch dementsprechend wichtig, weil das war mir dann auch am Anfang wichtig, mit dem Rino 2-3 Gespräche zu führen, weil er dann natürlich trotzdem wichtig ist, wie der jeweilige Trainer spielen will und was er für eine Idee vom Fußball im Kopf hat, um zu wissen, okay, was für Spieler brauchen wir oder wollen wir dafür haben.
Mhm. Andi hat auch gesagt, als er angefangen hat, es braucht immer eine gewisse Zeit, natürlich in Transferphasen gesprochen, bis man so wirklich seine eigene Mannschaft und seine komplette Idee letztlich umsetzen kann. Das siehst du höchstwahrscheinlich auch so, ne?
Ja, definitiv. Also es ist einfach, weiß dann gar nicht, ob es vielleicht gesund ist oder gut, wenn man quasi alles in einer Transferzeit oder in 2-3 Monaten umwirft, sondern ich glaube schon, dass viele Sachen dann einfach vielleicht sogar besser sind, wenn sie sich gesund entwickelt. Mhm. Und es ist ja definitiv so, dass trotzdem sehr viel Potenzial in der Mannschaft ist. Also das ist ja unbestritten. Ja. Jetzt geht es dann nur darum, okay, einmal bis Winter schauen, wer tickt wie kann man wen am besten einsetzen und dann Stück für Stück zu schauen, okay, das oder das kann man vielleicht noch verbessern.
Wie sind denn die Prozesse, unabhängig jetzt vielleicht von der laufenden Saison im Scouting, vielleicht kannst du da ein bisschen Einblicke geben, wie beschäftigt man sich und wann auch mit dem Ausblick schon auf eine neue Saison oder auf eine neue Transferphase? Ich könnte mir vorstellen, da sind die Mechanismen und die Rhythmen sind ja identisch, ist wahrscheinlich von Jahr zu Jahr, ne? Also wir stehen jetzt vor dem Jahreswechsel, vor dem Kalenderjahreswechsel. Womit beschäftigt ihr euch jetzt gerade auch im Scouting zum Beispiel?
Das ist eher ein laufender Prozess. Also es ist jetzt nicht so, also natürlich wird es dann vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen intensiver, aber ein bisschen drängender dann immer Richtung Transferphase. Mein Zugang war immer so, ich habe immer probiert, oder wir haben dann immer probiert, mit dem Scouting-Team einen Schattenkader zu haben, wo wirklich auf jeder Position einmal primär irgendwo 2, 3, 4, 5 Spieler sind, von denen wir überzeugt sind, okay, die können spielen bei uns, die machen uns besser. Das ist auch einmal grundsätzlich umsetzbar, ob es dann wirklich in der jeweiligen Transferzeit ist oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage, weil dafür ist der Fußballer zu schnelllebig. Aber das einmal primär zu haben, diesen Schattenkader. Und dann gibt es aber schon natürlich Schwerpunkte dann Richtung jede Transferzeit. Also man hat dann schon, okay, im Winter werden wir die und die Position brauchen und im Sommer dann drauf vielleicht eine andere. Und
dann dahingehend dann schon einen Schwerpunkt auch zu setzen. Aber schon, weil man weiß ja nicht, es kann sich wer verletzen, es kann dann trotzdem wegtransferiert werden, dass man einfach auf jeder Position gut vorbereitet ist.
Wer darf so einen Schattenkader sehen? Ist das dann die, also Andi natürlich als Geschäftsführer Sport, einen Trainer nehme ich an und dann wirklich das komplette, sag ich mal, sportliche Team rund um Analyse, Scouting, das sind dann höchstwahrscheinlich Frank Kramer bei uns jetzt auch, auf so eine Anzahl von Personen begrenzt es sich, oder?
Also ich würde jetzt nicht die Medien geben, aber intern ist es jetzt kein brutales Geheimnis. Also es ist dann schon so, dass man über den einen oder anderen Spieler einfach auch sich austauscht und redet. Und wichtig ist natürlich, wie andere den sehen. Vielleicht dann auch nicht zu viel, weil dann immer zu viel Meinungen auch nicht immer vorteilhaft sein. Und wir sind aber eh relativ klar, was wir wollen und was wir brauchen und was wir für eine Art von Fußball spielen wollen. Aber intern, so dieser kleine Kreis, den du beschrieben hast, mit Trainerteam, mit sportlicher Führung natürlich, mit Andi, mit Frank und mit dem Scouting-Team und aber auch mit dem Analyse-Team, also die kennen den dann schon, beziehungsweise kriegen auf alle Fälle Einblick, wenn sie ihn sehen wollen.
Wie sehr kommt die Komponente hinzu, dass ihr von außen natürlich, von Beraterseite und von höchstwahrscheinlich vielen, vielen weiteren Menschen auch immer wieder Vorschläge bekommt? Wie gehst du und im Team, wie geht ihr damit um? Wie viel Spielraum lasst ihr euch, da auch möglicherweise den einen oder anderen Tipp und Rat zu geben? Und wie festgefahren, positiv gemeint oder neutral gemeint, wie fest seid ihr, wenn ihr euren eigenen Schattenkader aufstellt? Denn so wie du sagst, und das zieht sich ja jetzt sowohl durch deine Aussagen, durch Andis Aussagen, durch die Aussagen von Christian, unserem neuen Cheftrainer, ihr habt eine klare Vorstellung, wie ihr Fußball spielen wollt. Da kommt gleich natürlich auch noch eine Frage zu.
Auf das Thema mit den Beratern, wir probieren, oder ich sage immer, wir schauen, dass wir 90% aktiv sind am Markt. Also wir suchen die Spieler und gehen dann auch Richtung Berater, Richtung Verein und schauen, okay, ist das umsetzbar, ist das möglich? Und nur 10% auf Zuruf, unter Anführungszeichen, zu machen, weil allermeistens gibt es ja dann einen Grund, warum der Spieler angeboten wird und nicht sowieso irgendwo von Haus aus im Gespräch ist. Und es ist einfach ineffizient, ehrlicherweise. Es wird so viel anboten, wild durch den Garten, was jetzt auch gar nicht passend ist bei uns vielleicht oder einfach auch von der Qualität her darunter ist, was einfach irrsinnig viel Zeit verbrauchen würde, die man einfach sinnvoller nutzen könnte. Ich meine, es gibt dann immer ein paar Ausnahmen, es gibt dann gerade haben wir es in der gehabt, ein Leihgeschäft oder eine Leihgeschichte oder so, da ist man dann schon ein bisschen angewiesen aufs Netzwerk, weil das dann einfach ja, Informationen sind, die nicht so leicht zu bekommen sind, okay, der und der Spieler bei dem und dem Club wäre vielleicht offen für eine Leihe und so, das schon, aber prinzipiell versuchen wir den allergrößten Teil wirklich aktiv unterwegs zu sein und nicht auf Zurufe reagieren zu müssen, beziehungsweise im Idealfall kennen wir den Spieler dann schon, wenn er interessant ist, wenn uns zugerufen wird.
Und wie kommen denn wie kommen die Tipps oder die angebotenen Spieler rein? Ist das heutzutage natürlich nebenan über Anrufe, WhatsApp, sind zum Beispiel auch LinkedIn oder solche Plattformen möglicherweise heute schon quasi die Angebotsvielfalt, die da abgegeben wird?
Also du kannst mal sämtlichen sozialen Kanal sagen und über jeden kommt was rein. Also wurscht, ob es LinkedIn, Instagram, Facebook, E-Mail, WhatsApp, also alles Mögliche.
Und das ist bei dir so, nehme ich an, und bei Andi höchstwahrscheinlich auch. Und das ist dann auch ein Grund unter anderem, also so wie du sagst, 90% wisst ihr sowieso, dass ihr eure eigenen Personalien auf der Agenda habt, aber sowas schiebt Andi dann auch komplett zu dir und ins Team, dass er sich damit dann gar nicht beschäftigen muss?
Ja, allermeisten schon. Also vielleicht schaut er dann einmal kurz drauf und denkt sich, okay, ist wirklich interessant, dann sagt das aber uns, auch natürlich uns, aber entweder wird es weitergeschickt oder halt, wenn man gleich sieht, okay, das ist nichts, gleich ad acta gelegt. Also das ist jetzt nicht so, dass sich dann jeden Tag 10 Spieler anschaut, die haben zugeschickt werden.
Und gab es aus der Vergangenheit, kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wo es dann doch so war, dass jemand mal aus dem Off irgendwie über einen Berater angeboten wurde, wo du sagst, ja, gut, dass wir uns den angeguckt haben?
Boah, direkt fällt mir jetzt tatsächlich kein Beispiel an. Also es ist wirklich, wie gesagt, eher der ineffizientere Weg. Natürlich wird dann der eine oder andere anboten, den man eh schon kennt, aber ist jetzt eher unüblich. Also ich glaube echt von allen Transfers, die wir gemacht haben, wo wir auch Geld bezahlt haben, waren wirklich alle aus der Scouting-Abteilung, aus dem aktiven Scouting und nicht von irgendeinem Beraterzuruf.
Wie ist denn das eigentlich mit den Scouts selber? Ist das in der Philosophie bei dir, bei euch so, dass das dann wirklich ausnahmslos Scouts sind, die bei der TSG angestellt sind, oder greift man auch
bei dem einen oder anderen Thema mal auf Kooperationspartner oder Scouts zurück, die international unterwegs sind, und lässt sich darüber dann die Informationen liefern. Wie muss man sich das vorstellen?
Kooperationspartner im Scouting haben wir nicht, weil das ist, glaube ich, immer schwierig, weil das Wissen irgendwo trotzdem relativ exklusiv bleiben sollte. Aber jetzt jegliche Information, die wertvoll ist, kann man schon verwerten. Also ich verschließe mich jetzt nicht, dass wenn man mal irgendwo eine gute Information oder eine gute Aussage von irgendwo hört oder mitkriegt, dann kann man natürlich nicht sagen, na, das interessiert mich gar nicht, weil dann würde ich meinen Job auch nicht gut machen wahrscheinlich. Aber prinzipiell ist schon so, dass wir das Scouting-Team in-house haben. Es gibt dann natürlich verschiedene Datenanbieter und so, die auch immer wieder mal Reports mit Empfehlungen oder so machen. Aber prinzipiell ist das Scouting-Team schon bei uns im Haus.
Tauscht man sich eigentlich clubübergreifend, also, oder anders gefragt, du kennst ja jetzt in Deutschland höchstwahrscheinlich, ihr fangt jetzt gerade an hier bei der TSG, wird es noch nicht so ausgeprägt sein wie in Österreich, aber du wirst ja deine Kollegen aus anderen Clubs in Österreich, wirst du ja gekannt haben. Ist man im Dialog, und wenn ja, wie? Also spricht man über gewisse Personalien oder tauscht man sich einfach irgendwie aus und lässt dann das Geschäftliche ein Stück weit beiseite, weil man nicht will, dass, du weißt, was ich meine, dass man über gewisse Spieler spricht?
Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Also natürlich sieht man dann den einen oder anderen auch mal irgendwo bei einem Spiel, und man kann sich dann sehr gut zusammenreimen, dass es wahrscheinlich wegen dem gleichen Spieler ist. Manchmal spricht man drüber, manchmal nicht. Geht dann aber nie ins Detail, weil sich dann natürlich auch jeder selber am nächsten ist. Und soll ja auch so sein, dass ein bisschen ein Wettbewerb, ein bisschen ein Wettkampf auch um Spieler da ist. Aber so prinzipiell, dass man sich jetzt irgendwo trifft mit einem Scout oder also mit einem Chef-Scout oder so, oder mit was weiß ich für einer Rolle für einen anderen Verein, und dem jetzt die besten drei Spieler sagt, die wir am Zettel haben, das würde ich nicht machen. Und das ist aber auch definitiv nicht umgekehrt. Also ich werde jetzt nicht, wenn ich den, keine Ahnung, Chefscout von Borussia Dortmund irgendwo sehe, würde mir der jetzt nicht sagen, den und den, die fünf Spieler haben wir jetzt für den Winter am Zettel. Vor allem, wenn es jetzt der gleiche Markt oder die gleiche Liga vor allem ist, das geht vielleicht einmal. Okay, wenn ich jetzt irgendwo bin und mit einem kleinen Verein aus Österreich rede, dann kann man sich schon mal über Spieler auch austauschen, weil man dann weiß, okay, das ist jetzt nicht der gleiche Markt, den man im Blick hat, und andere Spieler oder andere Kategorie einfach von Spielern, die man irgendwo in Aussicht hat, dann kann man das schon mal machen, aber es ist jetzt definitiv nicht gang und gäbe.
Die Art und Weise, wie ihr Fußball spielen lassen möchtet und dementsprechend dann auch, wie die TSG Fußball spielen soll, ab sofort in Zukunft, sag doch da gerne nochmal ein paar Sätze zu, weil ich glaube, das finden natürlich auch ganz, ganz viele Leute, unsere Fans, aber auch darüber hinaus, interessant, wenn so ein neues Team wirklich geschlossen dann jetzt da ist. Was macht den Fußball aus deiner Sicht aus, den ihr hier spielen lassen wollt?
Ja, also mit zwei Wörtern vielleicht zusammengefasst: aktiv und intensiv. Das ist natürlich auch ein Weg dahin, wo man dann auch die passenden Spieler braucht. Wie gesagt, es ist definitiv Potenzial da, aber gegen den Ball einfach aktives Pressing, relativ hohes Pressing, wirklich versuchen, durch das Pressing auch Torchancen zu kreieren oder zumindest Ballgewinne zu kreieren, und mit dem Ball dann trotzdem relativ vertikal, aber trotzdem konstruktiv, also jetzt nicht nur den klassischen langen Ball im Kopf haben, sondern wirklich auch durch die Linien und so Lösungen zu finden, um dann im Angriffsdrittel vom Gegner Fußball zu spielen und den Gegner dann halt auch in diesem Angriffsdrittel drinnen zu halten, bis wir halt eine Torchance oder im Idealfall ein Tor haben.
Machen das aus deiner Sicht die überwiegende Mehrheit, jetzt vielleicht auch auf die, oder vielleicht in beide Ligen nochmal geguckt, weil es ist jetzt noch nicht lange her, dass ihr in Österreich so lange gearbeitet habt. Also gibt es, weil bei Sturm Graz habt ihr auch so spielen lassen wollen und auch habt so gespielt, war das in der Mehrzahl so, dass die Mannschaften das so versucht haben, oder ist es eher so gewesen, dass die Mannschaften eher vorsichtig und eher defensiver von der Grundausrichtung und dann eher in Richtung Umschaltspiel und Konter agiert haben?
Ich glaube, das war dann ein Prozess. Zwischendurch hat es schon sehr viele Mannschaften gegeben in Österreich, die das so praktiziert haben, weil man halt einfach gesehen hat, bei Red Bull Salzburg und dann auch bei uns zu einem gewissen Teil hat es einfach sehr, sehr gut funktioniert. Auch mit dem Spieler Material, sage ich jetzt mal, wenn es ein sehr schieres Wort ist, das man in Österreich hat und bekommt, das einfach ein Weg ist, der sehr, sehr erfolgreich sein kann. Aber natürlich dann auch im Laufe der Zeit, vor allem bei Salzburg hat man es beobachtet, dann auch bei uns, dass sie die Gegner dann halt auch relativ tief im Feld aufgestellt haben und relativ defensiv gespielt haben, weil es auch natürlich immer mit dem Matchplan zu tun hat, okay, wie schätze ich die Stärke des Gegners ein? Also in Österreich haben es durchaus viele Mannschaften praktiziert, weil es eben diese Positivbeispiele, nenne ich es jetzt einmal, gegeben hat, dass das funktionieren kann.
Und wie ist das aus jetzt mit dem durchaus sehr frischen Blick, aber ich nehme an, dass ihr die deutsche Bundesliga natürlich immer irgendwie auch im Blick hattet. Wie blickst du da aktuell so auf die Bundesliga hier bei uns in Deutschland?
Das ist ein bisschen anders definitiv, weil man halt einfach auch andere Spieler zur Verfügung hat. Also es ist ja ganz, wenn man jetzt bei Bayern oder so schaut, das ist ja ein ganz anderes Niveau, wie es jetzt in Österreich ist, wo man auch ganz andere Sachen machen kann. Also ist definitiv vielfältiger und in der Qualität einfach höher als in Österreich.
Aber du würdest schon sagen, dass wenn man grundsätzlich davon überzeugt ist, dass die Art und Weise, wie man eben auch mit einem hohen Pressing, so wie du gesagt hast, und aktiv, intensiv, vertikales Spiel, würdest du sagen, dass das grundsätzlich überall möglich ist, je nach Spielermaterial höchstwahrscheinlich, ne?
Ich glaube, im Fußball gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt nur anders. Es gibt verschiedene Philosophien und keine davon ist besser oder schlechter als die andere. Ich muss halt nur wissen, was ich machen will und wie ich da hinkommen will. Und wenn das geht, dann können alle möglichen Spielstile erfolgreich sein.
Weil es ja auch so ist, dass das hört man ja auch oft, dass die Flexibilität so da sein muss, dass man auch in einem Spiel drauf reagieren muss, was der Gegner macht etc. oder auf den Spielstand oder auf den Platzverweis oder auf eine Überzahl, Unterzahl. Das kommt ja noch hinzu.
Genau, ja, aber das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen ein kleineres Thema, weil so von dem, was wir jetzt geredet haben, ist ja dann trotzdem sehr prinzipienlastig und grundideemäßig. Und was du jetzt angesprochen hast, in einem Spiel oder so, ist ja dann auch wirklich taktisch und weniger strategisch. Mhm.
Aber guter Übergang, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe. Wie muss man sich vorstellen, wie man auf Ereignisse im Spiel reagiert? Wir haben vor kurzem hier bei der TSG auch mal eine Doku gedreht, wo wir gesehen haben, wie im sportlichen Bereich das Analyseteam auf der Tribüne sitzt und mit Headset und so verbunden ist. Wie funktioniert das auch mit unserem neuen Cheftrainer? Möchte er gerne schon Informationen im Spiel haben oder passiert das in der Halbzeitpause? Wer ist so in der Kabine? Wie kannst du das so ein bisschen darlegen, wie das bei euch funktioniert?
Ist wahrscheinlich der Chris der bessere Ansprechpartner, ja. Aber ich versuche es einmal zu beantworten. Also ist definitiv so, dass der Chris schon, wenn irgendwas unerwartet ist oder wenn irgendwas abweicht von dem, wie wir gedacht haben, dass der Gegner macht, dann will er es natürlich sofort wissen. Mhm. Es ist aber dann eh allermeistens so oder zu 99%, dass er es eh selber sieht, wenn er ins Spiel reinschaut und dann halt quasi nochmal fragt den Analysten oder den Co-Trainer, sagen wir das nochmal, wie ist das genau? Das macht er durchaus während der Halbzeit oder während des Spiels und dann halt aber natürlich auch in der Halbzeit zeigt er den Spielern dann das, entweder an der Taktiktafel oder mit Videosequenzen. Okay, das ist unerwartet, aber wir lösen es so und so jetzt.
Und deine Rolle zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, in Porto haben wir uns auf der Pressetribüne getroffen, da saßt du mit Andi und mit Frank Kramer, ihr habt zu dritt geguckt. Du schaust das Spiel dann gemeinsam mit den beiden oder je nach Konstellation für dich quasi und gibst du nochmal zusätzlichen Input oder wie ist das am Spieltag, was deine Rolle angeht?
Im Spiel selber tatsächlich mittlerweile relativ wenig akute Rolle. Es ist dann so, der Andi, der Frank und die sitzen oben, schauen das Spiel natürlich und reden drüber. War dann eigentlich so Usus, sowohl jetzt auch beim Rino als auch früher, dass der Andi dann in der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit dann auch mit dem Trainer nochmal kurz bespricht, okay, was haben wir von oben gesehen, was war unten die Meinung? Und das deckt sich aber eh allermeistens.
Wir haben schon ein, zwei Mal gesagt, oder ich auch, ihr habt jetzt einen relativ großen Personalstamm, sage ich mal, wo ihr auch in Graz gemeinsam gearbeitet habt. Wie wichtig ist das für dich, für euch, dass diese engen Vertrauenspersonen, wo man weiß, man hat so positiv und erfolgreich gearbeitet, dass ihr das jetzt hier bei der TSG auch so machen könnt?
Ich glaube, der springende Punkt ist gar nicht, dass man sie so gut kennt. Ich glaube, der springende Punkt war eher, dass der Andi natürlich hauptsächlich überzeugt war, dass das der richtige Trainer für diese Mannschaft und für diesen Verein ist. Also natürlich schadet es nicht, wenn man sie einfach gut kennt und viele Sachen vom anderen schon weiß. Aber wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt war, dass der Andi gesagt hat, das ist das, was da jetzt gut herpasst, seiner Meinung nach. Und hoffentlich wird es erfolgreich werden.
Und wie reizvoll war dieses Thema Hoffenheim als sehr regionaler Dorfverein, der aber mit unseren Themen durchaus ja nicht nur fußballerisch, sondern auch in dem Club grundsätzlich. Ich glaube, das lernt ihr jetzt auch alles kennen, wenn ihr mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Research Lab und den Innovationsabteilungen sprecht, wie wir mit Daten umgehen und so. Wir haben da schon ganz, ganz viele Sachen, die auch internationale Strahlkraft haben. Wie wusstet ihr das schon, als ihr euch damit beschäftigt habt, dass es zur TSG gehen könnte? Und wenn ja, wie reizvoll war das?
Reizvoll war es auf alle Fälle, weil es halt dann trotzdem einfach die deutsche Bundesliga ist. Das ist halt einmal die Liga, wo man vor allem aus Österreich hinschaut. Also es gibt dann natürlich die Top-4-Ligen oder die Top-5-Ligen, je nachdem, wie man es dann auch benennt. Aber Deutschland ist dann schon immer jetzt das Nächstgelegene, wo man das Augenmerk hinrichtet aus Österreich. Also war reinschauen mal von dem her, was man machen will. Und war auch davor natürlich schon bekannt, dass vor allem Hoffenheim ein sehr innovativer Verein war und ist im Bereich Daten und ganzen Technologie- und Innovationsgeschichten. Und was dann wirklich alles gibt, glaube ich, weiß ich bis heute noch nicht. Mhm. Aber es gibt auf alle Fälle jede Menge, was man sicherlich super nutzen kann, sowohl im Scouting als auch für den sportlichen Bereich, als auch in der Fußballforschung, vielleicht, wenn man sogar noch eine Spur größer denken will.
Ist das in Österreich wirklich auch, also nicht nur bei Sturm, nehme ich an, weil ihr wusstet es, ist das in Österreich im Profifußball, ist das quasi gegeben, dass mittlerweile durch die Jahre, die TSG in der Bundesliga ist und so erfolgreich spielt, dass sich Hoffenheim so einen guten Namen dann auch einfach in Österreich gemacht hat und natürlich auch, weil immer wieder regelmäßig Österreicher hier waren, nehme ich an.
Ja, natürlich, also wie gesagt, das weiß man. Also ich kann definitiv sagen, in Österreich weiß man, dass Hoffenheim ein irrsinnig innovativer Club ist, was das betrifft. Und es ist ja auch so, dass, wie gesagt, die trotzdem, du bezeichnest es als Dorfverein, dass man trotzdem als Dorfverein deutsche Bundesliga spielt und das an sich muss ja schon mal irgendwo, hast du schon mal irgendwo, okay, man hat die ein oder andere Sache anders gemacht wie andere vielleicht, aber halt auch irgendwo dementsprechend gut oder revolutioniert. Mhm.
Apropos Revolution, Ralf Rangnick, eine Person, die hier war und die jetzt in Österreich verantwortlich zeichnet für den österreichischen Fußball. Was hat sich da auch nicht nur durch Ralf Rangnick, aber vielleicht auch in den Jahren aus deiner Sicht in Österreich, im österreichischen Fußball getan, auch gerade in der Nationalmannschaft? Jeder weiß, dass es ist 12 Monate her, ich glaube nicht viel länger, aber dass die Österreicher gegen die Deutschen in einem Spiel dann auch nicht nur gewinnen können, sondern gewonnen haben. Also da hat sich ja sehr, sehr viel getan.
Genau, also ich glaube, seit der Ralf Rangnick österreichischer Teamchef ist, wie wir das ja bezeichnen, glaube ich einfach, dass es geschafft hat, dieser Mannschaft einfach eine Idee von Fußball zu geben, die sie halt einfach auch gut verfolgen kann und auch will. Dementsprechend schaut das halt auch besser aus, wie vielleicht davor, wobei das schon so ist, dass, glaube ich, auch der Franco Foda gute Arbeit geleistet hat, aber dann trotzdem auch ein paar mutige Entscheidungen dazu geführt haben. Und ich glaube, der Ralf Rangnick selber war so eine, dass man ihn zum Teamchef ernennt, auch dementsprechend, Gott sei Dank, ein bisschen an Erfolg gebracht haben.
Und wie blickst du auf den deutschen Fußball, wenn wir jetzt gerade mal so auch in dieser, wir sprechen jetzt an einem Mittwoch, heute ist Mittwoch, wir sind in der Bundesliga-Pause, Länderspiele, Nations League war gerade, die Nationalmannschaft hat auch gespielt. Da ist es höchstwahrscheinlich ähnlich, oder? Also, dass sich jetzt dadurch Julian Nagelsmann ganz, ganz viel nochmal entwickelt hat.
Genau, ich glaube, wirklich durchaus vergleichbar vielleicht. Ich glaube, der Julian Nagelsmann hat am Anfang seiner Zeit beim DFB die eine oder andere schwierige und unpopuläre Entscheidung getroffen, die man dann auch wieder mal korrigieren kann oder adaptieren kann. Aber ich glaube natürlich, sie haben durchaus ins Risiko gegangen ist mit ein, zwei Entscheidungen und Sachen, wo er gesagt hat, na, das machen wir so. Und sehr ähnlich mit gutem Erfolg bis jetzt belohnt worden ist. Ich glaube, ich habe heute gelesen, die haben nur ein Spiel oder so verloren, 2024. Und einfach auch, was ich jetzt gesehen habe, auch sehr, sehr attraktiven und guten Fußball spielen.
Wie viel Fußball guckst du eigentlich? So
viel.
Ja, was heißt viel? Versuchst du alles aufzusaugen quasi, Champions League, Europa League, welche Ligen guckst du?
Champions League auf alle Fälle, die deutsche Bundesliga auch. Es ist aber dann schon oft so, ehrlicherweise, dass dann der Fernseher halt nebenbei läuft, während ich halt irgendwas anderes arbeite und so. Aber ich schaue dann schon, dass ich mir zumindest die Highlights von der eigenen Liga anschaue und natürlich gezwungenermaßen viele Spiele sehe in der Rolle des Scoutings.
die halt irgendwo anders auf der Welt oder irgendwo anders in Europa stattfinden. Also zu wenig Fußball ist es nicht.
Nee. Und aber es ist nicht so, dass du sagst, du musst unbedingt immer Premier League gucken, weil es gibt ja auch da unterschiedliche Ebenen. Das eine ist ja, dass das Sportliche höchstwahrscheinlich sehr, sehr attraktiv ist, wie da gespielt wird. Aber nochmal zum Thema Schattenkader, vielleicht ist der ein oder andere Spieler dabei, der nicht in der Premier League spielt. Wäre für uns schön, wenn es so wäre. Aber dementsprechend musst du höchstwahrscheinlich dann auch andere Ligen und Spiele gucken.
Ja, genau. Also jetzt Premier League und Champions League auch bis zum gewissen Teil schaut man dann halt als Fan, unter Anführungszeichen, weil es ja trotzdem irgendwo eine Leidenschaft ist und nicht nur ein Beruf. Und dann halt eben, wie du sagst, ganz, ganz viele andere Spiele, die halt jetzt nicht vielleicht im großen Rahmen oder die große Aufmerksamkeit zumindest in Deutschland bekommen.
Eine Frage nochmal zu Andi. Wie hat sich denn aus deiner Sicht diese Rolle eines Geschäftsführers Sport mit allem Drum und Dran, und dazu gehörst du ja auch, gar nicht negativ gemeint, aber eben so wie du gesagt hast, du bist ja quasi dann das Bindeglied. Wie hat sich das in den vergangenen Jahren verändert? Denn ich nehme es so wahr, dass das ja gar nicht mehr ohne geht. Also wenn man jetzt überlegt, du wärst nicht da oder die anderen Kolleginnen und Kollegen, das alles auf eine Person zu vereinen, das funktioniert ja heutzutage nicht mehr bei all dem, was man quasi bedienen muss. Und da kommt eine Medienarbeit hinzu, intern, extern und so weiter und so fort. Wie hat sich das entwickelt die letzten Jahre?
Also ich glaube, vor allem in England haben sie es sehr lange durchaus praktiziert, dass es diesen Manager gibt, der quasi Trainer und Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, wie immer, dass man es nennen mag, in einer Person war. Ich glaube, heute ist es einfach nicht mehr möglich, das so zu praktizieren, weil einfach der Workload viel zu groß ist. Es werden erst natürlich auf der Trainerseite immer mehr Spieler, die natürlich irgendwo gut vorbereitet sein wollen. Wie du sagst, Medienarbeit, dann trotzdem Transfer hast, dann gibt's ja jeden Tag irgendwo 3 bis 5 Themen, die einfach so einmal aufploppen, die man halt irgendwo wegarbeiten muss. Also hat sich definitiv in diese Richtung entwickelt, dass einmal zumindest auf alle Fälle diese beiden Positionen getrennt sind und dann, wie die Struktur rundherum ausschaut, ist ewig gesagt von Club zu Club unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt die allerwenigsten Geschäftsführersport oder Sportdirektoren in der deutschen Bundesliga haben keine Unterstützung, weil man es irgendwo ja, einfach nicht mehr ohne geht, dass man sich die Arbeit ein bisschen aufteilt oder ein bisschen strukturiert zumindest.
Abschließende Frage, wie wichtig ist es auch gerade für deine Rolle, dass man gut mit Menschen umgehen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, und so wie du es eben gesagt hast, es ploppen ja ganz viele, gerade bei uns in diesem Profifußballbereich, ploppen ja tagesaktuell ganz, ganz viele Sachen auf, die man nicht planen kann, wo man dann drauf reagieren muss. Also wie wichtig ist es auch für dich, dass du ja gut mit Menschen umgehen kannst?
Ich glaube, das ist für jegliche Führungsposition irgendwo wichtig, weil ich bin auch der Meinung, also es ist erstens einmal eine riesige Stärke vom Andi, dass er sehr, sehr gut mit Menschen kann. Also das ist wirklich außergewöhnlich und ich bin aber auch der Meinung, jetzt wenn man auf einen Trainer schaut, dass vielleicht sogar die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr sogar, irgendwo People Management ist und das Fußball technisch-taktische die anderen Prozente sind. Also wenn du gut mit Menschen kannst und Menschen gut führen kannst und für was begeistern kannst, ist das sicher eine Fähigkeit, die immer wichtig ist.
Besseres Schlusswort gibt es nicht. Paul, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Danke sehr.